Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich Ihnen einen Gesamtüberblick über die Besteuerung von Aktien, einmal im Privatbereich, einmal im Einzelunternehmen bzw. in einer GbR oder KG und einmal in der GmbH bzw. der Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt geben. Dabei arbeite ich die verschiedenen Steuervorteile, aber auch die Nachteile heraus. Im Anschluss sollten Sie eine fundierte Entscheidungsgrundlage haben, welchen Bereich Sie für Ihren Aktienkauf nutzen sollten. Ein kleiner Disclaimer vorab: Ich persönlich halte es nicht für sinnvoll, Einzelaktien zu kaufen, egal in welchem Bereich und unabhängig von den Steuervorteilen. Ich habe selbst über Jahre hinweg sowohl im Privatbereich wie auch über eine GmbH Aktien gekauft und gehalten, und ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass die Kosten, das Risiko und der Zeitaufwand, in Einzelaktien zu investieren, die Aussicht auf Gewinn nicht aufwiegen. Mittlerweile investiere ich deswegen fast ausschließlich in ETFs, was ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Aber selbstverständlich ist das mit den ETFs nur meine persönliche Präferenz. Was Sie machen, ist ganz allein Ihnen überlassen. Deswegen soll es heute nur zunächst um die Investition von Einzelaktien gehen und wie Sie dabei möglichst wenig Steuern bezahlen. Meine Damen und Herren, mein Name ist Erik Preuß. Ich bin Steuerberater mit der Spezialisierung auf Vermögensaufbau, und ich berate bodenständige Unternehmer, wie sie sich so aufstellen, dass sie möglichst viel an Steuern sparen und wie sie die Ersparnis dann sinnvoll in Immobilien, Wertpapiere und ihr Unternehmen reinvestieren können, damit es stark wächst und ihnen Wohlstand und Freiheit verschafft. Faktisch gibt es drei Bereiche, über die wir investieren können. Jeder von uns hat mindestens den einen Bereich, nämlich den Privatbereich. Sie können schlicht auf Ihren Namen privat ein Depot eröffnen und Aktien kaufen. Dann gibt es die Möglichkeit, falls Sie ein Einzelunternehmen betreiben, das heißt ein Unternehmen, das auf Ihren Namen läuft, oder über eine GbR oder eine KG, an der Sie privat beteiligt sind, dass Sie über diesen Bereich investieren. Hier spreche ich dann vom betrieblichen Bereich. Und als drittes gibt es noch die Möglichkeit, über eine separate Körperschaft zu investieren. Das kann zum Beispiel eine GmbH sein oder eben auch eine UG haftungsbeschränkt oder eine Aktiengesellschaft oder eine Genossenschaft. Was zwar auch eine Körperschaft ist, die ich aber außen vor lasse, ist die Investition über eine Stiftung, sei es eine Familienstiftung oder eine gemeinnützige Stiftung. Denn für 99% von Ihnen wird das wahrscheinlich keine Möglichkeit sein, und ich möchte die Sache auch nicht zu verkomplizieren. Aber Sie bekommen von mir noch ein separates Video dazu mit Stiftungen und wie Sie da auch anlegen können, zum Beispiel in Aktien. Je nachdem, über welchen Bereich Sie investieren, sehen die steuerlichen Folgen völlig unterschiedlich aus. Deswegen schauen wir uns alle drei Bereiche an und die steuerlichen Besonderheiten, und im Anschluss ziehe ich ein Fazit für Sie, was meiner Meinung nach sinnvoll ist und was nicht. Bereich Nummer 1, Aktien im Privatbereich. Der klassische Bereich, den Sie sicher kennen, sind Aktien im Privaten. Sie öffnen in ein Depot bei einem Broker auf Ihren Namen, damit kann es auch schon losgehen. Steuerlich gesehen stellt Einkommen aus Aktien im Streubesitz, also börsengehandelte Aktien wie Daimler-Aktie oder BASF oder was auch immer Sie kaufen möchten, eine eigene Art von steuerlichen Einkünften dar. Das bedeutet, die Dividenden und Veräußerungsgewinne aus Aktien sind im Steuerrecht als eine eigene Kategorie mit eigenen Regeln und Besonderheiten zu sehen. Für diese Einkünfte gilt übergreifend, dass die Kapitalertragssteuer gilt. Im Normalfall ist der Broker verpflichtet, 25% plus Solidaritätszuschlag an Steuern von jedem Gewinn einzubehalten. Diese 26,375% sind die Kapitalertragssteuer. Manchmal spricht man auch von der Abgeltungssteuer. Der Grund ist, dass mit den 26,375% die Steuer abgegolten ist. Es fällt also nichts anderes mehr an, aber mehr steht auch nicht dahinter. Aufgrund dieser Abgeltungswirkung muss man die Erträge nicht einmal bei der Steuererklärung angeben, wenn die Steuer abgezogen wurde durch den Broker. Das ist tatsächlich eine absolute Besonderheit, denn alle anderen Einkünfte, die Sie als Privatperson beziehen können, zum Beispiel Ihre Einkünfte aus dem Angestelltenverhältnis oder einem Gewerbe oder aus der Vermietung, die fließen mit in eine Steuerrechnung gemeinsam in einem großen Topf. Sie werden dort zusammengerechnet und gemeinsam mit dem progressiven Steuertarif belegt. Ganz einfach gesagt, steigt also Ihre Steuer mit Ihren Einkünften an. Je mehr Ihnen zufließt an Einkommen, desto mehr müssen Sie auch abgeben an den Staat. Das Ganze kann bis auf 45% plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer ansteigen, womit man im Worst Case rund 50% an Steuern auf sein Einkommen bezahlt. Realistischerweise muss man aber auch sagen, dass das für die wenigsten von Ihnen zutrifft, denn ich nehme an, Sie verdienen verdienen wahrscheinlich weniger als 200.000 Euro. Und falls doch, herzlichen Glückwunsch, das ist ein stattliches Einkommen, das sie sich wahrscheinlich hart erarbeitet haben. Für den Großteil der Deutschen ist es aber ein Einkommen, das sie wahrscheinlich niemals erzielen werden. Die Kapitalertragssteuer ist bei dieser Berechnung außen vor. Egal wie hoch die anderen Einkünfte sind, 26,375% ist alles, was anfällt. Das heißt, wenn Sie mehr als 22.000 Euro im Jahr verdienen, ist Ihre persönliche Steuer stets höher als das, was auf Ihre Dividenden und Veräußerungsgewinne anfällt. Wenn ich von Kapitaleinkünften rede, dann meine ich damit grundsätzlich nur realisierte Gewinne und Verluste. Also Dividenden und das Ergebnis aus den Verkäufen der Aktien. Solange Sie nicht verkaufen, passiert grundsätzlich nichts. Es lohnt sich also, so viel wie möglich zu investieren, damit man von diesem günstigen Steuersatz profitiert. Und das ist auch der Grund, warum die Steuerlast der ganz großen privaten Einkommen in Deutschland, denken Sie nur an die Familie Quandt von BMW, tatsächlich abfällt. Denn wenn Ihr Einkommen nur aus Kapitalvermögen besteht, dann fällt die Steuer natürlich von 47,475% progressiv auf 26,375% Kapitalertragssteuer. Sollte Ihr persönlicher Steuersatz nun niedriger sein als diese 26,375%, dann haben Sie die Möglichkeit, Ihren privaten Steuersatz stattdessen zu wählen. Das macht man über die sogenannte günstige Prüfung. Sie geben dafür in Ihrer Steuererklärung die Anlage CAP mit ab und setzen den Haken in der Steuererklärung für die günstige Prüfung. Und das Finanzamt rechnet Ihnen dann aus, was günstiger ist, nämlich Kapitalertragssteuer oder alles Einkommen im Privaten inklusive Kapitalerträge und darauf den persönlichen Steuersatz. Und wenn das eine günstiger ist, bekommen Sie gegebenenfalls die Kapitalertragssteuer teilweise zurück. Auf der anderen Seite der Waage, zu den 25% plus Solidaritätszuschlag, stehen aber auch einige Nachteile. Das ist zum einen das Verbot des Werbungskostenabzugs. Werbungskosten sind alle Kosten, die Sie aufgrund des Aktienkaufs hatten. Also zum Beispiel Zinsen für einen Kredit, den Sie aufgenommen haben, um die Aktien zu kaufen. Diese Zinsen dürfen Sie nicht von den Dividenden steuerlich abziehen. Faktisch ist es mit dieser Regelung völlig unrentabel geworden, Aktien im Privaten mit Kredit zu hebeln. Und genauso wenig können Sie Fahrtkosten zu Hauptversammlungen zum Beispiel oder Fachliteratur zum Investieren von den Kapitaleinnahmen abziehen, um die Steuer zu mindern. Das geht nur im Betrieb, dazu aber gleich mehr. Allerdings gibt der Staat Ihnen einen pauschalen Abzug von Kosten. Das ist der Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro, von dem Sie auf jeden Fall schon gehört haben. Die ersten 1.000 Euro an Einnahmen sind also steuerfrei, weil der Staat pauschal unterstellt, dass Sie in dieser Höhe Kosten zum Gegenrechnen haben. Es kann gut sein, wenn Sie keine Kosten haben oder eben schlecht, wenn Ihre Kosten höher sind. Sollten Sie verheiratet sein und eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, bekommen Sie übrigens den Sparerpauschbetrag Ihres Ehepartners auch, wenn der ihn nicht genutzt hat. Also im besten Fall sind 2.000 Euro für Sie steuerfrei. Dann haben wir als weiteren Nachteil eine Verrechnungsbeschränkung der Verluste. Normalerweise ist es so, dass Sie Ihre Verluste quer über verschiedene Einkunftsarten hinweg verrechnen können. Also wenn Sie angestellt sind und nebenher eine Selbstständigkeit haben und dort Verluste machen, dann können Sie die steuerlich zusammenrechnen und bekommen damit Steuern zurück, die Sie auf Ihr Angestellteneinkommen bezahlt haben. Oder Sie sind eben Vermieter und machen damit steuerlich Verlust. Auch das ist ein Verlust, den Sie mit den Gewinnen aus anderen Quellen wie dem Gewerbe oder der Angestellten-Tätigkeit von Ihnen oder Ihres Ehepartners bei Zusammenveranlagung verrechnen können. Für die Kapitalerträge hingegen ist das verboten. Und sogar die Verrechnung von Verkaufsverlusten mit Dividenden ist nicht möglich. Verluste aus Aktienverkäufen dürfen nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden. Das ist natürlich super unangenehm, wenn Sie Verluste fahren und keinen Gewinn zu verrechnen haben. Der Verlust wird in dem Fall dann so lange fortgeschrieben, also mit in die nächsten Jahre genommen, bis er irgendwann verrechnet werden kann mit zukünftigen Gewinnen. Sie sehen also, im Privaten gibt es Vorteile wie auch Nachteile, insbesondere was die Verrechnung angeht. Zweitens, Aktien im Einzelunternehmen. Wenn wir uns den zweiten Bereich, den betrieblichen Bereich als Einzelunternehmer anschauen, wird Ihnen deswegen gleich auffallen, dass das Bild hier ganz anders aussieht. Der Bereich, um den es jetzt geht, ist der Bereich, den Sie haben, wenn Sie ein Unternehmen in Ihrem Namen betreiben oder eine GbR oder eine KG haben, an der Sie privat beteiligt sind als Privatperson. Also keine GmbH oder ähnliches, sondern das klassische Einzelunternehmen. Auch hierüber können Sie Aktien kaufen. Es funktioniert genauso, wie wenn Sie privat anlegen. Sie brauchen ein Depot auf Ihren Namen oder auf den Namen Ihrer GbR oder Kommanditgesellschaft und dann lassen Sie Ihren Steuerberater noch wissen, dass Sie die Aktien betrieblich kaufen und er bucht das dann entsprechend in der Buchhaltung ein und für Sie gelten dann die Regelungen, die wir jetzt besprechen. Gut zu wissen ist zunächst, dass das Ganze nicht möglich ist, wenn Sie einem freien Beruf nachgehen. Wenn Sie also Arzt, Steuerberater, Rechtsanwalt, Bauingenieur oder Architekt sind oder etwas Ähnliches, dann erzielen Sie für die Steuereinkünfte nach § 18 Einkommensteuergesetz und hier ist die Anlage in Wertpapiere über Ihre Selbstständigkeit vom Grundsatz her ausgeschlossen. Denn man sagt, dass die Kapitalanlage nicht der Selbstständigkeit eines freien Berufes dienen kann. Es muss Ihnen halt bewusst sein. Ja? Das schmeißt das Finanzamt auf jeden Fall wieder raus. Für alle anderen gilt aber, dass die Zuordnung zum Betrieb kein Problem sein dürfte. Wenn Sie Aktien im Betrieb kaufen, dann sind das steuerlich auch betriebliche Einnahmen, die Ihnen aus den Aktien zufließen. Dabei ist die erste Besonderheit, dass ein gesondertes Besteuerungsverfahren greift. Das Ganze nennt sich Teileinkünfteverfahren und sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass nur ein Teil der Dividenden und Verkaufsgewinne besteuert wird. Genauer gesagt nur 60%. Wenn Sie also 10.000 Euro an Dividenden aus betrieblichen BMW-Aktien bekommen, versteuern Sie nur 60%, also 6.000 Euro davon, und zwar mit Ihrem privaten Steuersatz, der davon abhängig ist, wie hoch Ihr Gewinn im Gesamten ist, so wie alles andere im Betrieb eben auch. Die Kapitalertragssteuer von 25% plus Solidaritätszuschlag gilt hier nicht. Genauso wenig greifen die Verbotsregeln zum Abzug von Ausgaben und Sie bekommen auch keinen Sparerpauschbetrag hierfür. Stattdessen mindern alle Ausgaben, die Sie aufgrund der Aktien hatten, vom Grundsatz her die Steuerlast. Weil Sie jetzt aber nur 60% der Einnahmen versteuern müssen, dürfen Sie auch nur 60% der Ausgaben steuerlich geltend machen. Also hier ist es schon einmal möglich, zum Beispiel Fahrtkosten zu Hauptversammlungen, Online-Kurse, die Sie zum Investieren gekauft haben, oder Zinsen für Wertpapierkredite teilweise steuerlich abzuziehen. Zumindest zu 60%. Genauso gelten im Betrieb auch keine Verrechnungsbeschränkungen. Wenn Sie also Verluste aus dem Verkauf von Aktien machen, können Sie diese Verluste zu 60% mit Ihren betrieblichen Einnahmen verrechnen. Also im Betrieb keine Kapitalertragssteuer, keine Verlustverrechnungsbeschränkung, kein Sparerpauschbetrag, kein Verbot der Abzug von tatsächlichen Kosten, nur 60% der Einnahmen müssen versteuert werden. Ausgaben sind auch nur zu 60% abzugsfähig. Dazu gibt es noch eine extra Möglichkeit, Steuern zu sparen, die es sonst nirgends gibt. Wenn Sie Ihre Aktiengewinne in eine betriebliche Immobilie reinvestieren möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, über eine steuerfreie 6b Absatz 10 Rücklage den Gewinn der Aktien in die Immobilie steuerfrei zu schieben. Statt also Steuern zu zahlen, nimmt Ihr Steuerberater den Gewinn aus dem Aktienverkauf und packt ihn in einen steuerfreien Posten. Und dann, wenn Sie eine Immobilie anschaffen, verschiebt man den Posten buchhalterisch in die Immobilie. Und dort bleiben die Gewinne dann steuerfrei, bis irgendwann die Immobilie verkauft wird. Also auch ein sehr charmanter Weg, um Steuern über Jahre hinweg aufzuschieben. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Gewinne innerhalb von 4 Jahren auf eine Immobilie verschieben müssen. Und die Gewinne zum Verschieben dürfen derzeit maximal 500.000 Euro betragen. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, dann muss Ihnen allerdings auch bewusst sein, wie die Besteuerung von Immobilien im Betrieb aussieht. Drittens, Aktien in der GmbH. Okay, das war der Bereich von Ihnen persönlich. Die dritte Alternative ist die Investition über eine GmbH oder ähnliches. Unternehmergesellschaften und Aktiengesellschaften werden dabei in einen Topf geworfen. Auch hier ändern sich die Spielregeln noch einmal massiv. Um über eine GmbH zu investieren, braucht die GmbH ein Depot. Und hier fangen auch schon die Probleme an, denn ein Depot für eine GmbH aufzumachen ist gleich viel umständlicher als im Privatbereich. Sie brauchen nämlich eine Leihnummer, Sie müssen sich mit dem FACTA-Abkommen auseinandersetzen und Sie müssen auch überhaupt erstmal einen Broker finden, der Depots für GmbHs anbietet. Bezahlbare Broker für GmbHs gibt es nämlich nur eine Handvoll und ein Teil davon sitzt im Ausland und ist etwas undurchsichtig und meistens ist auch eine Mindestanlagesumme von mehreren tausend Euro nötig, um überhaupt ein Depot zu eröffnen. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz zwischendurch. Ich habe ein Buch zum steueroptimierten Vermögensaufbau für Unternehmer über Wertpapiere und Immobilien geschrieben. Wenn Sie möchten, schenke ich Ihnen das E-Book dazu. Unten in der Infobox finden Sie einen Link zum Download. Im Buch finden Sie nochmal ausführliche Informationen zur Anlage von Aktien und ETFs im Privatbereich und über eine GmbH. Wenn Sie jetzt alles schon eingerichtet haben, um über eine GmbH zu investieren, dann gibt es dann doch auch ein paar angenehme Steuersparmöglichkeiten. Denn zunächst einmal, in der GmbH ist alles betrieblich. Das heißt, die ganzen Regelungen zum Sparerpauschbetrag und der Verlustverrechnungsbeschränkung, die gelten nicht. Dann bezahlt die GmbH eine Flat Tax. Auf die Gewinne der GmbH fällt stets der gleiche Steuersatz an, egal wie hoch das Einkommen ist. Das sind 15% Körperschaftssteuer, 0,825% Solidaritätszuschlag plus die Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist abhängig von der Gemeinde, in der die GmbH ihren Sitz hat. Normalerweise liegt sie zwischen 12% und 16%. Wir können also von einer Gesamtbelastung von rund 30% im Mittelwert ausgehen, unabhängig davon, wie hoch der Gewinn der GmbH ist. Und dieser Steuersatz, der fällt auch für Dividenden stets an. Dafür gibt es im Standardfall keine Steuervergünstigung. Die einzige Ausnahme besteht, wenn Sie 10% bzw. 15% der Aktien der Aktiengesellschaft, in die Sie investieren, im Gesamten halten. Jetzt nehme ich aber mal an, dass Sie keine 15% an der Daimler AG oder an einer anderen börsennotierten Aktiengesellschaft besitzen. Also im Standardfall werden Ihre Dividenden mit 30% Steuern belegt, weil diese Sonderregelungen nicht greifen, sofern die GmbH Gewinn macht natürlich. Und das ist schlechter als im Privatbereich. Was es aber in der GmbH gibt, ist eine 100%ige Steuerfreiheit für Verkaufsgewinne aus Aktien. Hier zahlen Sie nämlich grundsätzlich gar keine Steuern. Gleichzeitig sind auch alles an Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Aktie stehen, abzugsfähig bei der Steuer. Sie können also Fahrtkosten, Übernachtungskosten zu Hauptversammlungen, Fachliteratur zum Investieren, Zinsen für Wertpapierkredit und was sonst noch so anfällt, zu 100% steuerlich abziehen. Jetzt haben wir im Steuerrecht ja das Prinzip, dass wenn Einnahmen steuerfrei sind, auch die Ausgaben dazu eigentlich nicht steuerlich abzugsfähig sein dürfen. Deswegen gibt es hier noch eine extra Vorschrift, nach der man unterstellt, dass 5% des Aktienverkaufsgewinns nicht abzugsfähige Betriebsausgaben sind. Unterm Strich bleibt also faktisch nur eine 95%ige Steuerfreiheit statt den 100%. Und da 5% mit 30% besteuert werden, kommt man auf 1,5% Steuerlast auf den Aktiengewinn. Und das ist das, was ihr auch immer mal wieder in irgendwelchen Werbeanzeigen von Seminaranbietern und findigen Verkäufern sehen. Nichts Besonderes eigentlich, sondern die GmbH handelt einfach mit ihren Aktien und bekommt dann eben diese Steuervergünstigung. Die Steuer berechnet sich dann in der GmbH so. Verkaufspreis der Aktie minus Verkaufskosten der Aktie, minus Anschaffungskosten der Aktie, beziehungsweise den Buchwert, das ist der steuerliche Gewinn. Davon 100% außerbilanzielle Abrechnung, das läuft in die Steuerfreiheit, und 5% außerbilanzielle Hinzurechnung, das läuft in die Steuerpflicht. Sie sehen, ich spreche hier von außerbilanziellen Zu- und Abrechnungen, das heißt aber nichts anderes, als dass diese Posten einfach nur in der Steuererklärung oder in der Steuerbilanz der GmbH auftauchen, damit das Finanzamt auch Bescheid weiß, dass hier eine Begünstigung greift. Das macht also Ihr Steuerberater und im Regelfall müssen Sie sich damit nicht auseinandersetzen. Neben Gewinnen aus dem Verkauf kann es jetzt aber auch mal sein, dass Sie Verluste fahren. Jetzt ist es nur so, dass wenn der Verkaufsgewinn zu keiner Steuer führt, dass dann auch der Verkaufsverlust sich nicht auswirken darf. Und genauso ist es auch. Verkaufsverluste aus Aktien wirken sich bei der GmbH nicht aus. Und das ist auch ein großes Manko in der GmbH, was oft übersehen wird. Bei den Verlusten bekommen Sie keinen Cent Steuererstattung. Also ziehen wir ein Fazit. Vermögensaufbau über Wertpapiere ist über alle Bereiche hinweg stark steuerbegünstigt. Die GmbH hat dabei die stärksten Vergünstigungen, zumindest was die Verkäufe von Aktien angeht. Im Betriebsvermögen, egal ob Einzelunternehmen oder GmbH, Geld anzulegen, kann also Sinn machen. Allerdings muss man sagen, dass eine GmbH zu gründen, nur um Aktien anzulegen, wahrscheinlich eine Milchmädchenrechnung ist. Denn eine GmbH kostet laufend richtig Geld. Rechnen Sie mit mindestens 3.000 Euro pro Jahr. Dazu ist es komplex und vielleicht problematisch, Geld aus dem Privatbereich in die GmbH zu bringen, um es dort anzulegen. Auch wenn Ihnen andere Steuerberater und Finanzexperten im Netz etwas anderes erzählen wollen, was wirklich dahinter steckt und wo die Risiken liegen. Über Darlehen zum Beispiel zu arbeiten funktioniert zwar, ist aber doch etwas aufwendiger, als man denkt. Theorie und Praxis gehen hier manchmal verschiedene Wege. Sollten Sie allerdings schon eine GmbH haben, die auch Geld verdient, weil dort Ihr Unternehmen drin ist, dann macht die Anlage über eine GmbH absolut Sinn, beziehungsweise kann Sinn machen, besonders bei Aktienkäufen, von denen Sie sich hauptsächlich Kurssteigerungen versprechen. Die kann man dort sinnvoll in der GmbH abwickeln, weil Sie nicht extra Geld in die GmbH bringen müssen, sondern das Geld aus dem Unternehmen benutzen können. So, das war ein grober Überblick über die Besteuerung von Aktien im Privaten und im Betrieb. Ich hoffe, es hat Sie etwas weitergebracht. Falls Sie eine Frage haben, stellen Sie die doch in der Kommentarzeile. Ich mache zwar keine Steuerberatung über die Kommentare, aber Verständnisfragen beantworte ich gern. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen, Ihr Erik Breusche.